Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Die Themen: Stabile Leitzinsen. Die Europäische Zentralbank fürchtet sich mehr vor zu hoher Inflation als vor der Finanzkrise. Grenzenloses Reisen. Die EU weitet die Schengen-Zone Richtung Osten aus. Tödliche Bombe. In Paris werden in einer Anwaltskanzlei eine Person getötet und mehrere verletzt. Später dann, warum das Nein des Nationalrats zur Waldinitiative für Franz Weber ein Sieg ist. Wie die Wettbewerbskommission künftig gegen Kartelle im Baugewerbe vorgehen will. Und im Dossier, die irakischen Flüchtlinge gehen zurück, nicht weil sie wirklich wollen, aber weil sie sonst niemand will. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Susanne Schmucke.
Die Europäische Zentralbank EZB lässt den Leitzins unverändert bei 4%. Dies, obwohl die Inflation im EU-Raum deutlich angezogen hat und sich die Teuerungsaussichten weiter verschlechtern. Wegen der anhaltenden Finanzkrise und der sich abzeichnenden konjunkturellen Verlangsamung will die EZB vorläufig aber trotzdem nicht an der Zinsschraube drehen. Evelyn Kobler.
Die EZB ist in der Zwickmühle. Sie will die Finanzmärkte nicht zusätzlich belasten, indem sie die Zinsen anhebt. Mit einer Zinserhöhung könnte sie aber die Teuerung eindämmen. Diese liegt mit mittlerweile 3% klar über dem Ziel der EZB, die einen Wert von knapp unter 2% ansteuert. Grund für die hohe Teuerung sind die gestiegenen Preise für Öl und Nahrungsmittel. Eine Entspannung an der Teuerungsfront ist gemäß EZB-Präsident Jean-Claude Trichet noch nicht in Sicht.
Looking ahead, the HICP inflation rate is expected to remain significantly above 2% in the coming month and is likely to moderate only gradually in the course of 2008.
Die Inflation werde in den kommenden Monaten deutlich über den angestrebten 2% bleiben und im Verlauf des nächsten Jahres werde sie nur moderat zurückgehen. Jean-Claude Trichet will die Inflation also im Auge behalten. Weniger Sorgen macht ihm dagegen die Finanzkrise. Das Wirtschaftswachstum werde zwar an Schwung verlieren, aber es werde im Euroraum immer noch rund 2% betragen.
In der Europäischen Union entfallen am 21. Dezember die Grenzkontrollen in 9 weiteren Ländern. Die EU-Innenminister haben der Erweiterung der Schengen-Zone um 8 osteuropäische Staaten und Malta zugestimmt. Damit wird eine Reise ohne Passkontrollen von Tallinn in Estland bis nach Malaga möglich. Auf den Flughäfen allerdings fallen die Grenzkontrollen erst im nächsten Frühjahr weg. Als einziger der 9 EU-Staaten wird Zypern dem Schengen-Raum nicht angehören. Die Schweiz soll nach den Plänen des Bundesrates in einem knappen Jahr dem Schengen-Raum beitreten. Das Budget des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz beläuft sich im nächsten Jahr auf über 1 Milliarde Franken. Das ist so viel wie noch nie in der Geschichte der humanitären Organisation. Schwerpunkte der Arbeit dürften im nächsten Jahr die Krisenregionen Irak, Sudan und Afghanistan sein. Polizei und Gerichte gelten in vielen Ländern als besonders korrupt. Aber auch in Spitälern oder Universitäten müssen die Menschen häufig mit Zahlungen unter der Hand nachhelfen, wenn sie etwas erreichen wollen. Das zeigt die neueste Umfrage der Antikorruptionsorganisation Transparency International. Sie hat über 60.000 Personen in 60 Ländern befragt, ob, wo und wie sie Bestechung und Vetternwirtschaft wahrnehmen. Die korruptesten Staaten sind demnach Albanien und Senegal. In der Schweiz ist Korruption selten. Vereinzelt gibt es versteckte Zahlungen für Dienstleistungen in der Privatwirtschaft. In Paris ist bei einem Sprengstoffanschlag kurz nach Mittag eine Person getötet worden. Eine weitere wurde schwer verletzt. Eine Paketbombe explodierte in einem Geschäftsgebäude in der Innenstadt. Aus Paris, Philipp Scholkmann.
Teile des 8. Arrondissements um den noblen Boulevard Malesherbes in Paris waren am Nachmittag abgeriegelt. Ein großes Aufgebot an Sicherheitskräften war vor Ort. Das Paket sei kurz vor 1 Uhr im 4. Stock des Geschäftsgebäudes in der Eingangshalle einer Anwaltskanzlei explodiert, sagte der zuständige Staatsanwalt. Die Sekretärin der Anwaltskanzlei sei dabei getötet worden, der Inhaber der Kanzlei schwer verletzt. In dem Gebäude ist auch die Kanzlei, in der Nicolas Sarkozy früher gearbeitet hat und deren Teilhaber der französische Präsident noch immer ist, allerdings 3 Stockwerke vom Tatort entfernt. Außerdem befindet sich dort die Geschäftsstelle der jüdischen Organisation zum Gedenken an die Opfer des Holocaust. Das Paket sei aber von einem Kurier an der Adresse abgegeben worden, die auf dem Paket gestanden habe, hieß es. Eine Verbindung mit Sarkozys Kanzlei steht deshalb bei den Ermittlungen nicht im Vordergrund. Der Historiker Serge Klarsfeld von der jüdischen Organisation sagte seinerseits, er glaube nicht, dass die Holocaust-Gedenkstiftung das Ziel gewesen sei. Das Motiv des Anschlags sei zur Stunde völlig im Dunkeln, sagte der Staatsanwalt. Die betroffene Kanzlei habe sich um gewöhnliche Zivilstreitigkeiten und Fälle im Unternehmensrecht gekümmert.
Wegen Problemen an den Außentanks hat die US-Weltraumbehörde NASA den Start der Raumfähre Atlantis um mindestens 24 Stunden verschoben. Die Fähre sollte heute Abend starten und das Europäische Weltraumlabor Columbus zur internationalen Weltraumstation ISS bringen. Am Bau des Weltraumlabors waren auch mehrere Schweizer Firmen beteiligt. Der Nationalrat will keine neuen Gesetze für den Wald, um diesen dauerhaft zu erhalten. Er trat auf das überarbeitete Waldgesetz nicht ein. Dieses wäre ein indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Rettet den Schweizer Wald» des Umweltschützers Franz Weber gewesen. Die Ziele des Gesetzes seien entweder überholt, zweifelhaft oder könnten auch auf anderem Weg umgesetzt werden, befand der Rat. Webers Initiative lehnte der Nationalrat ebenfalls ab. Sie sei zu stark auf den Schutz des Waldes ausgerichtet. Aus den Schweizer Steckdosen ist 2005 vorwiegend Strom aus Kernenergie und Wasserkraft geflossen. Wie die jüngste Erhebung des Bundesamtes für Energie zeigt, betrug der Anteil Atomstrom über 40%, jener der Wasserkraft betrug 1/3 und weniger als 1% kam aus neuen erneuerbaren Energiequellen. Im aargauischen Strengelbach ist bei Betonierarbeiten an einem Rohbau eine Kellerdecke samt Armierungseisen eingestürzt. Dabei wurden 2 Arbeiter getötet, 2 weitere wurden leicht verletzt. Weshalb die Decke in dem Mehrfamilienhaus zusammenbrach, ist noch nicht klar. Die SRG Idée Suisse und ihre Partner haben erstmals den Preis Pact Multimedia verliehen. Der Preis soll Innovationen im Bereich neuer Kommunikationstechnologien fördern. Anlässlich der Preisverleihung wurde auch eine 4-sprachige Internetplattform vorgestellt, die SRG-Inhalte zu den neuen Technologien anbietet.
Sie hören das Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1 und 4, die weiteren Themen. Zurück an den Absender. Der Ständerat weist das Filmförderungsabkommen mit der EU an den Bundesrat zurück, wegen der Werberichtlinie. Ein Männlein steht im Walde, aber still und stumm ist er nicht. Franz Weber, Retter des Waldes. Wettbewerb statt Absprachen im Baugewerbe. Eine Grundzeugenregelung soll Kartelle zum Verschwinden bringen. Sein oder nicht sein. Den Inselstaat Tuvalu trennen nur 3 Meter vom Untergang. Buchstäblich, aber vertikal. Mitt Romney kopiert John F. Kennedy. Dass er denselben Erfolg hat wie der erste Katholik im Weißen Haus, ist mehr als fraglich. Romney ist Mormone. Und im Dossier Wahl zwischen Pest und Cholera. Irakische Flüchtlinge vor der Frage, ob sie zurückkehren sollen oder im Fluchtland bleiben, wo das Leben unerträglich wird. Echo der Zeit. Nur ein einziges Kulturabkommen haben die Schweiz und die EU miteinander abgeschlossen, das Media-Abkommen, welches das Filmschaffen beider Seiten fördern soll. Und dieses Media-Abkommen gab heute im Ständerat viel zu reden, zumindest einzelne Passagen darin. Pascal Krauthammer.
Läuft ein Schweizer Film in Zürich, Bern und Basel in den Kinos, dann ist dies bereits ein Erfolg. Doch heutzutage ist für den Schweizer Film noch sehr viel mehr möglich, dem Mediaabkommen sei Dank. Kinobetreiber in Berlin, Paris oder sonst einer europäischen Stadt zeigen heute nämlich gerne helvetische Produktionen, unter anderem, da deren Aufführung aus dem Mediatopf subventioniert wird. Trotz der Vorteile für das Schweizer Filmschaffen mögen sich viele über das Mediaabkommen nicht so recht freuen. Der Grund: Die Schweiz darf am Filmförderungsprogramm nur deshalb teilnehmen, weil sie in 2 Jahren ein Zugeständnis machen muss. denn ab 2009 sollen ausländische Fernsehstationen in ihren speziellen Schweizer Werbefenstern auch Werbung für Alkohol, Politik oder Religion platzieren dürfen, was Schweizer Fernsehsendern verboten bleibt. SAG-Generaldirektor Armin Walpen stört insbesondere die Zulassung von Alkoholwerbung für ausländische Werbefenster, denn im neuen Schweizer Radio- und Fernsehgesetz gibt es eine Bestimmung, die solche Alkoholspots explizit verbietet.
Da stellt sich dann die Frage, macht dann eine solche Bestimmung, wie sie heute formuliert ist, noch Sinn? Das Einzige, was dann erreicht wird, ist, dass noch mehr Werbegelder ins Ausland abfließt, und zwar zu Fernsehveranstalten, die überhaupt keinerlei publizistische Leistung für dieses Land erbringen.
Auch die Vereinigung für kritische Mediennutzung warnt vor dem Mediaabkommen. Mit politischer Werbung könnten finanzstarke Parteien das Politgeschehen noch mehr dominieren, und auch religiöse Werbung berge große Gefahren in sich, sagt Daniel Römer, Präsident der Vereinigung für kritische Mediennutzung.
Wir haben die Erfahrung in der Schweiz noch nicht, aber wir schauen alle nach Amerika und wissen, wie religiöse Organisationen, was die dort für einen Einfluss haben, indem die Organisationen dort auch Spots schalten können und so eine Beeinflussung der Bevölkerung wahrnehmen können, die wir in dieser Form überhaupt nicht unterstützen können.
Der Ständerat hat heute unter anderem aus diesen Überlegungen das Mediaabkommen an den Bundesrat zurückgewiesen. Dieser soll nun mit der EU nachverhandeln und nach einer Sonderlösung suchen. Folgt auch der Nationalrat dieser Strategie, scheitern die Nachverhandlungen und genehmigt das Parlament das Abkommen nicht, dann wäre dies nicht nur das Ende des Mediaabkommens, in sich zusammenbrechen würde auch, was für den Schweizer Film in Europa aufgebaut worden sei, prophezeit Marc Wehrlin, Vizedirektor des Bundesamts für Kultur.
Ich sage dann, es gäbe wieder Filme für das Lauterbrunnental, was ich nicht abschätzig meine, aber das heißt dann einfach, der Schritt nach Europa gelingt uns nicht, und wir haben ja nicht 10 Jahre Filmförderung aufgebaut, um dann nicht den nächsten Schritt zu wagen, dass wirklich der Schweizer Film ein Teil des europäischen Films auch im Ausland wird. Ich weiß jetzt von Freddy Murer, Vitus ist in 57 Ländern auf die eine oder andere Weise präsent geworden, und das geht es weiterzuführen, und das würde mit einem Ausscheiden aus Media wesentlich erschwert.
Und viele gute Schweizer Filme wären am Schluss dann wieder lediglich in Zürich, Basel oder Bern zu sehen.
Pascal Krauthammer. Der Löwe von Basel kann wieder einmal triumphieren. Naturschützer Franz Weber, wegen seiner wallenden Mähne nach dem Raubtier benannt, hat erreicht, was er wollte. Der Schweizer Wald bleibt, wie er ist. Der Holzindustrie bleibt es verwehrt, schneller und unkomplizierter als heute Wald zu roden. Jedenfalls hat der Nationalrat entsprechenden Bundesratsplänen heute in seltener Einmütigkeit eine Absage erteilt. Der bekannteste Naturschützer der Schweiz hatte mit einer Volksinitiative für Druck gesorgt. Der Bericht von Nathalie Christen.
In seinem Alter treten die meisten gerne ein bisschen kürzer. Nicht so Franz Weber. 80 Jahre hat er auf dem Buckel. Seine Löwenmähne ist zwar ergraut, sein Kampfeswille aber ungebrochen. In 42 Jahren hat er mehr als 150 Kampagnen geführt, im In- und im Ausland. So verhinderte er eine lärmige Autobahn bei Lausanne, im Engadiner Ort Soleil eine Siedlung von Hochhäusern. Er erstritt ein 12-jähriges Abschlachtverbot für Robbenbabys in der Arktis und rettete das historische Hotel Giesbach über dem Brienzersee vor dem Abriss. Und nun hat er also den Schweizer Wald vor Kahlschlag bewahrt. Leiser zu werden, daran denkt der 80-Jährige nicht mal im Traum.
Nein, nein, ich bin einfach 4x20 Jahre alt, nicht wahr? Ich fühle mich noch gleich jung wie vor 40 Jahren.
Franz Weber kämpft, seit er 10 Jahre alt ist. Damals starb seine Mutter. Sein Vater musste die 7 Kinder ins Kinderheim geben. Ihn habe dies stark gemacht, sagte Weber einst. Der Mann, der schon früh die Geborgenheit einer Familie verlor, bildet heute mit seiner Frau und der erwachsenen Tochter eine verschworene Gemeinschaft. Ihnen vertraut er, sie beruft er in Schlüsselpositionen. Ansonsten aber tritt er mit seiner Stiftung als Einzelkämpfer auf. Er lasse sich nicht einbinden, gehe keine Allianzen ein, heißt es bei den großen Naturschutzorganisationen hinter vorgehaltener Hand. Die Zusammenarbeit sei schwierig, verhandeln gar unmöglich. Aber er gebe wichtige Impulse, mache Druck und Tempo. Das habe man gerade in der Wahldiskussion wieder gesehen, sagt SP-Nationalrat Rudi Rechsteiner.
Ja, Franz Weber hat immer wieder in kritischen Momenten die Diskussion mitbestimmt und er hat jetzt mit dieser Initiative eigentlich sehr viel erreicht. Nämlich er hat den Bundesrat gezwungen, dieses Kahlschlagverbot nicht zu lockern. Er hat den Bundesrat zur Umkehr gebracht und in dem Sinn würde ich sagen, Franz Weber ist ein sehr erfolgreicher Mensch in der Schweiz.
Kahlschlag droht dem Wald also nicht mehr, das Nachsehen hat die Holzindustrie. Profit sei eben nicht alles, ereifert sich Franz Weber und trifft damit die Emotionen vieler.
Die Schönheit gehört uns allen, die restlichen Gebiete in der Welt, die noch erhalten sind, die gehören uns allen, die müssen wir retten, die müssen wir schützen. Das ist viel mehr wert als jeder Profit.
Weber, der in Paris Literatur und Philosophie studierte und dann als Journalist die Weltprominenz interviewte, Weber weiß meisterhaft, auf der Klaviatur der Gefühle zu spielen. So bewegt er die Leute dazu, Initiativen zu unterschreiben oder sogar bedrohtes Gebiet zu kaufen, um es zu schützen. Eine reine Masche seien diese öffentlich demonstrierten Gefühle aber nicht, anerkennt SVP-Nationalrat Max Binder als Vertreter der Holzindustrie, zurzeit ein politischer Gegner Webers.
Also er ist sicher eine schillernde Person. Ich glaube aber auch, er ist jemand, dem das Anliegen der Natur tatsächlich neu liegt. Aber, das muss ich auch sagen, mit seiner Tätigkeit schießt er oft über das Ziel hinaus.
Übertreiben in seinem fast schon missionarischen Eifer? Auf keinen Fall, entgegnet inbrünstig Franz Weber.
Ich übertreibe nie. Ich sage immer, was los ist. Natürlich mit einer gewissen Begeisterung und vor allen Dingen mit einer Überzeugung. Ich glaube an das, was ich mache. Sonst würde ich es gar nicht machen. Ich wäre ja meineidig. Nicht? Das geht doch gar nicht.
Und mit dieser Überzeugung kämpft der Löwe von Basel weiter. Auch für den Wald. Denn obwohl die Schlacht bereits geschlagen scheint, theoretisch könnte der Ständerat doch noch versucht sein, den Bäumen auf die Pelle zu rücken, auf die Rinde eben. Deshalb zieht Weber seine Volksinitiative auch noch nicht zurück. Der Ständerat soll zuerst die Lektion lernen, welche die Nationalräte heute beherzigt hätten, findet Weber.
Sie wissen, wie man spuren muss, das ist sehr wichtig.
Das ist der Naturschützer Franz Weber im Bericht von Nathalie Christen. Weitere Informationen zur Waldinitiative finden Sie in unserem Online-Dossier unter drs.ch. Dass auf dem Bau da und dort ein wenig geschummelt wird, wenn es um die Vergabe eines öffentlichen Auftrages geht, davon gingen Experten schon lange aus. Doch in den seltensten Fällen gehen die Unternehmer so dreist vor wie jene Asphaltlieferanten im Tessin, denen die Wettbewerbskommission nun jahrelange Preisabsprachen nachweisen konnte. Der Bericht von Beat Soltermann.
Die Haare seien ihm zu Berge gestanden, sagt Walter Stoffel, als er zum ersten Mal über die Details des Tessiner Straßenbelagskartells informiert worden sei. Und wenn das Walter Stoffel passiert, der sich als Uniprofessor und Präsident der Wettbewerbskommission WECO seit Jahren mit Kartellen beschäftigt, dann muss es sich wahrlich um einen krassen Fall handeln. Und dem ist so. 17 der 18 im Tessin ansässigen Straßenbelagsunternehmen hatten sich laut WECO von Januar 1999 bis mindestens Ende 2004 abgesprochen, nicht etwa über verschlungene Wege, sondern fast schon offiziell mit Hilfe einer Vereinbarung.
Sie war nicht unterzeichnet, aber sie wurde befolgt, in der dieses Ziel ausdrücklich spezifiziert, klargestellt wurde. Und dann traf man sich wöchentlich, teilte die Märkte auf, bis auf zweite Stelle nach dem Komma und schaute, dass man übers Jahr ungefähr so rauskam, wie man am Anfang entschieden hatte, dass man rauskommen soll.
Mit anderen Worten, die Unternehmen hatten über Jahre den Wettbewerb um Asphaltlieferungen lediglich vorgetäuscht. In Tat und Wahrheit wurden die Aufträge jedoch schön säuberlich aufgeteilt. Eine klassische Preisabsprache, die besonders schädlich für den Wettbewerb ist. Die Auftraggeber, meistens die öffentliche Hand, hat für Straßenbeläge zu viel bezahlt, weil die Konkurrenz nicht spielte.
Es handelt sich nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern es handelt sich um einen Diebstahl an der gesamten Volkswirtschaft in grossem Rahmen.
Dass der Wettbewerb in der Baubranche nicht überall funktioniert, vermuten Experten schon lange. Die zahlreichen kleinen Unternehmen in diesem Sektor und die relativ undurchsichtigen Strukturen fördern Koordinationen etwelcher Art. Doch nicht in allen Verdachtsfällen kann die WEKO die Existenz von Kartellen nachweisen. Bei Zementlieferungen für die NEAD konnten vermutete Absprachen nicht bewiesen werden. Und auch die Untersuchung wegen einer unzulässigen Preisabsprache bei den Betonsanierungsarbeiten an der Schweizerischen Landesbibliothek musste dieser Tage erfolglos eingestellt werden. Beide Fälle hätten aber zumindest indirekt Folgen gehabt, betont Walter Stoffel.
Bei der Landesbibliothek gab es eine neue Submission. Es wurde nicht für 2 Millionen gebaut, sondern für 1,2. Bei der NEAD-Frage, da haben wir ganz klare Empfehlungen abgegeben an den Auftraggeber, wie man verhindern kann, dass man den Kreis der Offerenten künstlich einschränkt.
Trotzdem, Absprachenhieb und stichfest nachweisen, das ist eine diffizile Angelegenheit. Deshalb sind Hinweise aus dem Markt für die WEKO wichtig. Durch eine Art Kronzeugenregelung im Kartellgesetz erhofft sich die Behörde künftig noch mehr sachdienliche Hinweise im Kampf gegen illegale Absprachen. Diese Regel sieht vor, dass jene Kartellisten, die auspacken, nicht oder nicht so stark bestraft werden. Sehr gut weggekommen sind übrigens die Tessiner Strassenbelagsunternehmen. Sie haben ihr Kartell gerade noch rechtzeitig vor dem Inkrafttreten des neuen Kartellgesetzes aufgelöst. Perfektes Timing. Hätten sie länger zugewartet, hätten sie 30 Millionen Franken Buße bezahlen müssen.
Tuvalu. Das sind 9 Koralleninseln weit draußen im Pazifik. Inseln mit so exotisch klingenden Namen wie Niulakita, Vaituppu, Nukufetau, Funafuti und so weiter. Und wohl in keinem anderen Staat der Welt blicken die Menschen derart interessiert nach Bali an die Klimakonferenz wie die knapp 12.000 Einwohner von Tuvalu. Denn sie sind die Ersten, die drankommen, wenn der Meeresspiegel weiter ansteigt. Markus Mucklin hat in Bali den Vertreter Tuvalus getroffen.
Ich treffe Enele Sopoanga in der großen Eingangshalle des Konferenzzentrums vor Plakaten, die auf die Gefahren des Klimawandels für seinen Inselstaat Tuvalu aufmerksam machen. Es geht um Sein oder Nichtsein, ist die Botschaft des Spitzenbeamten im Außenministerium von Tuvalu.
Tuvalu is the most vulnerable country in the world. It's very low lying. The highest point of the whole island country is 3 meters above sea level.
Tuvalu sei das am meisten gefährdete Land der Welt. Der höchste Punkt auf dem Inselatoll liege nur 3 Meter über dem Meeresspiegel. Nicht erst in ferner Zukunft drohten Gefahren für Tuvalu, das aus 9 verschiedenen Inseln besteht und auf halbem Weg zwischen Hawaii und Australien im Pazifischen Ozean gelegen ist. Bereits heute, noch vor dem großen Temperaturanstieg, den die Wissenschaftler für die nächsten Jahrzehnte beschwören, spüre der Inselstaat die Folgen des Klimawandels.
The sea is flooding the islands so often and causing a lot of erosion on the foreshore, erosion of very valuable land, also damaging the water supply, the fresh water supply.
Das Meer überflute sehr oft die Insel von Tuvalu. Die Böden erodierten, würden salzhaltig, Wassereinrichtungen würden beschädigt. Besorgt frage die Bevölkerung, was man für sie tue.
Now the community are asking, what are you doing? I mean, are you going to keep us here in Tuvalu forever? Are you going to save us and move us to somewhere else, safer, higher? But where to? What about our children? What about our lands? What about our culture? What about and so on?
Könne sie in Tuvalu bleiben, werde man sie retten oder werde man sie an einen anderen, sicheren Ort umsiedeln, doch wohin? Und was geschehe mit ihren Kindern, mit ihrem Land, ihrer Kultur? In Tuvalu weiß man genau Bescheid über die bedrohlichen Zukunftsszenarien der Klimawissenschaftler. Die Temperaturen stiegen in den nächsten Jahrzehnten weiter an. Im besten Falle würden sie sich bei plus 2 Grad Celsius über dem Stand des vorindustriellen Zeitalters einpendeln. Das sei auch noch einigermaßen erträglich, meinen die Wissenschaftler. Auf den Plakaten, vor denen Enele Sopoanga mir Auskunft gibt über das Schicksal seines Landes, steht aber unmissverständlich geschrieben, plus 2 Grad Celsius sei zu viel. Denn es bedeutet, dass Tuvalu noch häufiger überflutet würde. Enele Sopoanga gehört denn auch zu jenen in Bali, die am vehementesten für die Reduktion der Treibhausgase eintreten. Die Industriestaaten müssten vorangehen, doch das reiche noch nicht, fügt er hinzu und meint, auch Länder mit stark steigenden Emissionen müssten sich einschränken, also etwa China oder Indien. Tuvalu kann aber nicht nur hoffen, dass die großen Klimasünder handeln. Es muss sich selber vorsehen und schützen gegen die drohenden Gefahren. Es will mit dem Pflanzen von Mangrovenbäumen der Bodenerosion vorbeugen, Wälle bauen, um die Küsten gegen Stürme zu schützen, die Häuser mit Behältern für Wasservorräte ausrüsten, den Anbau von Produkten fördern, die auch in salzhaltigem Wasser gedeihen. Doch als eines der ärmsten Länder der Welt fordert es die Hilfe, die ihm im Kyoto-Protokoll mit der Schaffung des sogenannten Anpassungsfonds versprochen wurde. Der Fonds soll den ärmsten Ländern finanziell beistehen, damit sie sich gegen die Folgen der Klimaerwärmung schützen können. Der Bedarf ist enorm, nicht nur in Tuvalu, auch in vielen anderen Inselstaaten im Pazifik und in der Karibik, aber auch in Bangladesch, in Kambodscha, in vielen Teilen Afrikas. Die britische Hilfsorganisation Oxfam beziffert den Bedarf in einer in Bali publizierten Studie auf jährlich 50 Milliarden Dollar. Doch der vor 5 Jahren geschaffene Anpassungsfonds komme nur für einen sehr kleinen Teil davon auf, kritisiert Kate Raworth von Oxfam.
The Adaptation Fund at the moment is only around $500 million, a tiny fraction, not even 1% of the total need.
Der Anpassungsfonds verfüge jährlich nur über $500 Millionen. Das sei nur 1% von dem, was nötig wäre. Oxfam und mit ihr die Entwicklungsländer fordern denn auch mehr Unterstützung. Zugleich betonen sie, dass es sich dabei nicht um Entwicklungshilfe handle, es gehe vielmehr um eine Kompensation für die Klimaschäden, den die reichen Länder mit dem großen Ausstoß an Treibhausgasen anrichteten.
Markus Mucklin im Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres, die weiteren Themen hier. Mitt Romney, der Mormone auf dem Kandidatenkarussell der US-Republikaner und irakische Flüchtlinge. Sie stehen vor der schwierigen Frage, bleiben oder zurückgehen. John F. Kennedy hielt 1960 als demokratischer Präsidentschaftskandidat eine geschichtsträchtige Rede. Damals pries er sich öffentlich als erster Katholik für das Amt des US-Präsidenten an. Er bekräftigte dem skeptischen Amerika, dass er trotz seiner Konfession fest an die Trennung von Kirche und Staat glaube und sich von niemandem reinreden lasse. Eben erst vor 1,5 Stunden hat der republikanische Präsidentschaftskandidat Mitt Romney auf diese Kennedy-Rede zurückgegriffen. Auch er mit dem Ziel, US-Präsident zu werden. Und auch er mit einem ungewohnten religiösen Hintergrund. Mitt Romney ist Mormone, ein großes Hindernis im Wahlkampf. Peter Vögeli über den wenig bekannten republikanischen Favoriten.
Mitt Romney hat ein Problem. Und dies, obwohl der frühere Gouverneur von Massachusetts und äußerst erfolgreiche Private Equity Manager, der Mann, der die skandalumwitterten Olympischen Spiele von Salt Lake City 2002 gerettet hat, Millionen auch aus der eigenen Tasche in seinen Wahlkampf gepumpt hat und fast 400 Mal in Iowa aufgetreten ist, wo Anfang Januar die erste Vorwahl für die republikanische Präsidentschaftsnomination stattfindet. Mitt Romney hat ein Problem, obwohl er bei einer sogenannten Hausparty von Anhängern in Dubuque, Iowa, sogar von Santa Claus, dem Sammy Klaus, aufgesucht und unterstützt wird.
Thank you. Thanks, Ron. Very kind. Thank you. Very generous. Oh, here comes Santa here. I didn't know I was getting this. How you doing, Santa?
God bless you. I'm absolutely incredible.
Mitt Romney, der lange wenig bekannt, aber dank minutiöser Wahlkampfplanung und Millioneneinsatz zu einer Art Geheimfavorit unter den Republikanern aufstieg, wird vom Low-Budget-Wahlkampf des einstigen Gouverneurs von Arkansas und des demonstrativ christlich-fundamentalistischen Pfarrers Mike Huckabee ganz massiv bedrängt. Denn Romney hat einen gravierenden Nachteil aus Sicht manchen christlich-konservativen Republikaners. Er ist Mormone. Vielen Amerikanern ist diese Glaubensgemeinschaft, die noch immer mit dem Stigma der Polygamie behaftet ist, suspekt, obwohl sie vor über 100 Jahren abgeschafft wurde. Bislang hat Romney seinen Glauben als Privatsache behandelt, um keine schlafenden Hunde zu wecken, doch unter dem Druck des Konkurrenten Huckabee ist er heute in die Offensive gegangen und hat sich wie John F. Kennedy, der sich 1960 als erster Katholik um das Amt des Präsidenten bewarb, in einer Grundsatzrede zu seinem Glauben geäußert. Und genau wie Kennedy betonte Romney heute:
Let me assure you that no authorities of my church or of any other church for that matter will ever exert influence on presidential decisions.
Keine Autorität aus der Glaubensgemeinschaft der Mormonen werde auf seine politischen Entscheidungen als Präsident je Einfluss ausüben können. Romney bekannte sich explizit zu seinem Glauben, betonte aber, dass er auf den christlichen Wurzeln basiere, sich zu den Werten Amerikas bekenne und sich gegen eine Säkularisierung der Öffentlichkeit wehren werde.
It's as if they're intent on establishing a new religion in America. The religion of secularism. They're wrong.
Ob das für die religiös-konservative republikanische Basis reicht, ist eine offene Frage. Zumindest an der House Party in Dubuque, Iowa, organisiert von der konservativen Christian Alliance, wird klar, dass Romney trotz Santa Claus-Support nur halbherzig unterstützt wird. Romney könne am ehesten den verhassten Rudy Giuliani verhindern, weil sein Konkurrent Mike Huckabee auf nationaler Ebene die Mittel fehlten, sagte ein Redner.
You know, I love Mike Huckabee. I love the guy. But one thing I know for sure, he does not have the resources to compete.
Und Steve Shepard, der Präsident der Christian Alliance in Iowa, malte sogar ein apokalyptisches Szenario für die Republikaner an die Wand, falls Giuliani die Nomination seiner Partei gewinnen würde.
But on the Republican side, there's one candidate, let me tell you, ladies and gentlemen, that if our party nominates this guy, I believe that the Republican Party is going to take a bloodbath at the polls like they've never taken before. And that's Rudy Giuliani.
Mit Rudy Giuliani als Kandidaten würden die Republikaner bei den Wahlen 2008 in einem Blutbad untergehen. Romney, der als Gouverneur von Massachusetts als erster in den USA eine obligatorische Krankenversicherung eingeführt hatte und ursprünglich eine liberalere Haltung in Sachen Schwangerschaftsabbruch vertrat, ist auf eine ultrakonservative Linie eingeschwenkt, um die Unterstützung der christlich-konservativen zu gewinnen. Er will die Ehe als Verbindung von Mann und Frau in der Verfassung festschreiben und er verlangt, dass junge Paare erst heiraten und erst dann Kinder zeugen sollten.
Well, one way you do that is by making sure that our kids understand that before they start having babies, they should get married. That a child deserves a mother and a father.
Romney verspricht als Präsident, das Gesamtbudget mit dem Rasenmäher zu kürzen, mit Ausnahme der Armee, die um 100.000 Mann und jährlich 40 Milliarden Dollar aufgestockt werden soll. Und ganz Hardliner wollte er sich während einer TV-Debatte nicht festlegen, was Folter sei und was nicht.
I'm not going to specify the specific means of what is and what is not torture, so that the people that we capture will know what things we're able to do and what things we're not able to do.
Trotzdem traut ihm die christlich-konservative Basis nicht ganz. Romney gilt mehr als Manager, denn als Politiker mit einem Grundwertekompass. Er sieht sich immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, er sei ein sogenannter Flip-Flopper, der seine Meinung ändere. Und das Magazin Newsweek fragte sich am Ende eines großen Romney-Porträts, was für ein Präsident mit Romney sein würde, und gab die Antwort, es scheine, als ob Romney dies selbst noch nicht genau wisse.
Das war ein Bericht von Peter Vögeli. Und jetzt ist es 18 Uhr und gut 34 Minuten, das Echo Dossier. Nach Jahren mit schlechten Nachrichten aus dem Irak gibt es in den letzten Wochen auch einzelne positive Meldungen. So sagte etwa heute der Kommandant der US-Truppen im Irak, General Petraeus. Die Gewalt sei in den letzten 6 Monaten um 60% gesunken. Aus Sicht der Regierung Maliki ebenfalls positiv sind die Flüchtlinge, die zurückkehren. Sie spricht von 60.000 Rückkehrern. Das UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk der UNO, von 30.000. Aber für das UNHCR ist das nicht nur eine gute Nachricht. Irene Meyer erklärt warum.
Man müsse aus der Geschichte lernen, sagt Stefan Jacquemet in seinem Büro in Beirut, wo er als Regionalverantwortlicher des UNHCR sitzt. Und diese Geschichte lehre, dass 2 Bedingungen erfüllt sein müssten, bevor die Flüchtlinge ins Land zurückkehren könnten.
First, we needed to have some form of political stability. Then, secondly, we had first to resolve.
Politische Stabilität sei notwendig und die Frage der internen Vertriebenen müsse gelöst sein. Beides sei im Irak heute nicht der Fall. Und die Sicherheitslage wäre von der Regierung Maliki zu rosig dargestellt.
I think what is obvious is that there are less casualties. But at the same time,
weniger Opfer in Bagdad, ja, sagt Jacquemet, aber noch immer sei der Irak ein rechtloser Raum mit frei agierenden Milizen und Banden und weiterhin vielen Vertreibungen. Und das führe zu einem ganz zentralen und gravierenden Problem. Die Befragungen der Rückkehrer durch das UNO-Flüchtlingshilfswerk zeigten dies deutlich.
The main problem is that when we ask the people where they want to go, at least half of them, if not more, say
Mindestens die Hälfte der Rückkehrer könne nicht in ihr Haus oder Quartier zurück, wisse also überhaupt nicht wohin und wäre so erneut zu Flüchtlingen im eigenen Land.
For the majority of them, they would have to be displaced because they were, for example, Shia in a.
So könne ein Schiit nicht in ein nun komplett sunnitisches Quartier und umgekehrt zurückkehren.
They even often don't know where their family is. They assume that their family have been displaced, but they would probably go.
Durch Gewalt, Vertreibung und Flucht würden Familien auseinandergerissen und die Vertriebenen fänden sich schließlich in fremden Häusern wieder und würden diese besetzen. Darüber rede niemand, sagt Jacmet. In der Tat, die irakische Regierung hat kein Programm und keine Politik für die heimkehrenden Flüchtlinge. Nicht zuletzt auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Dafür hat sie aber offensichtlich den großen Ehrgeiz, so viele Vertriebene wie möglich, so schnell wie möglich nach Hause zu locken. Selbst den Besatzern geht das zu schnell. Ein amerikanischer General sagte, durch die Rückkehrer würde alles noch komplizierter. Stéphane Jacmet sagt klar, das UNO-Flüchtlingshilfswerk sei gegen eine Rückkehr zum jetzigen Zeitpunkt. Es sei zu früh. Und weder die UNO noch andere Organisationen seien wirklich präsent im Irak.
We believe that in the current situation where almost none of the UN agencies.
Und schließlich müsse man die Frage nach dem Motiv für die Rückkehr stellen. Glauben die Flüchtlinge, es sei sicherer geworden zu Hause oder wird das Leben im Asylland unerträglich?
The main problem is to know why the people return. If the people return because they feel that it is safe to return.
Nur 14% der Befragten gingen zurück, weil sie glaubten, die Lage sei besser geworden. 70%, zwei Drittel, aber kehrten heim, weil das Leben als Flüchtling im Asylland zu teuer und zu hoffnungslos geworden sei.
Das UNHCR hat die Flüchtlinge aus dem Irak in Syrien befragt. Dieses Land hat am meisten Iraker und Irakerinnen aufgenommen, je nach Quelle bis zu 2,2 Millionen. Weit weniger, nur etwa 50.000, fanden Zuflucht im kleinen Libanon. Hier riskieren die irakischen Flüchtlinge, verhaftet und zur Ausreise gezwungen zu werden. Gegen 600 Iraker sind im Moment in libanesischen Gefängnissen, weil sie keine Aufenthaltsbewilligung haben. Noch einmal Irin Meyer.
Gegen 10 Uhr kommen sie, zu zweit, mit der Familie, allein. Es geht leise zu in den Räumen der chaldäisch-katholischen Kirche in Beirut. Die Flüchtlinge warten geduldig auf Hilfe. Da ist Yusra, die vor 3 Monaten über die Berge von Syrien in den Libanon geflohen ist, hochschwanger. Jetzt mit ihrer 2 Monate alten Tochter auf dem Arm. Sie hat einen UNHCR-Flüchtlingsausweis. Da ist Samia, gestern mit 3 Kindern von Bagdad nach Beirut geflogen, ohne zu wissen, ob ihr entführter Mann tot ist oder noch lebt. Sie solle verschwinden, hatten ihr seine Entführer am Telefon gedroht. Samia kennt niemanden hier und sie weiß noch nicht, dass der Libanon kein Paradies ist für irakische Flüchtlinge. Sundus dagegen weiß es. Jeder Checkpoint, jeder Polizist jage ihr Angst ein. Sie rechne jeden Moment damit, dass ihre Söhne festgenommen würden, so wie ihr 20-jähriger Neffe. Er sei von der Straße weg verhaftet worden und für 1 Monat im Gefängnis verschwunden. Und jetzt müsse er zurück in den Irak. Sein Vergehen, er ist ein irakischer Flüchtling. Der Libanon hat die Flüchtlingskonvention nicht unterzeichnet. Ein UNHCR-Ausweis schützt hier niemanden. So ist praktisch jeder und jede ohne Aufenthaltsbewilligung gefährdet, sagt Nadim Khoury von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in Beirut. Die Flüchtlinge kommen in ein Land, das in einer schweren politischen Krise ist, dessen ganzes System gelähmt ist, das weitere Attentate gegen Politiker fürchtet und islamistische Attacken. Die Iraker bewegen sich in Beirut in einer Stadt voller Checkpoints, Armee und Polizei. Und an diesen Checkpoints würden viele Flüchtlinge festgenommen, weil sie aus libanesischer Sicht illegal im Land seien, sagt Nadim Khoury.
What we see is most people are getting arrested at checkpoints.
Laut Human Rights Watch sind im Moment 580 irakische Flüchtlinge im Libanon in Haft, unter unbeschreiblichen Bedingungen, in den Zellen mit Kriminellen, behandelt wie Kriminelle.
No, they're often mixed in with criminals, and that's another problem, because our view is not only our view, the view of international law is that a refugee is not a criminal.
Die meisten seien zu 1 Monat Haft verurteilt, weit mehr als die Hälfte, aber sitze viel länger ein. Keine Deportationen hat das UNHCR gefordert. Die Behörden reagierten nun darauf, indem sie die Verhafteten einfach nicht mehr freiließen, 6-7 Monate lang. Der Menschenrechtler Nadim Khoury, der mit den Flüchtlingen in den Gefängnissen reden konnte, spricht von einem systematischen Druck. Die Flüchtlinge würden vor die unmögliche Wahl gestellt, entweder Haft auf unbestimmte Zeit oder Rückkehr in den Irak.
By giving them an impossible choice, by giving them the choice of you either stay in detention or you go back to Iraq. And the way we named our report, Rot Here or Die There.
Verfaule hier oder stirb dort, so betitelt Human Rights Watch seinen Bericht, weil die Betroffenen es genauso empfänden.
I mean, I remember when we were actually working in the jail, in Rumia Jail, to interview some of these Iraqis.
Bei einem Besuch im Gefängnis Rumi habe ihm ein irakischer Flüchtling zornig und verzweifelt gesagt, er habe dem Druck nachgegeben, er gehe zurück in den Irak. Er wisse, dass er dort getötet werde, aber er halte dies hier nicht mehr länger aus.
Because I cannot stand this prison for one more day. And then he looked at me in the eyes and he did this gesture.
Er erinnere sich, sagt Huri, wie der Mann ihm in die Augen geschaut habe und wie er ihm seinen Daumen entgegengestreckt habe, voll blauer Tinte, für den Fingerabdruck, der bestätigt, dass er nach Bagdad zurückgeht. Mehrere Flüchtlinge seien nach ihrer erzwungenen Rückkehr im Irak getötet worden, sagt Human Rights Watch. Die Angst der Betroffenen sei berechtigt. Und die libanesische Regierung?
They are aware that there's a problem. But their position is,
sie wisse, dass es hier ein Problem gebe, aber ihre Haltung sei, der Libanon könne nicht nochmals Flüchtlinge aufnehmen nach den Palästinensern. Der große Skandal, sagt Huri, seien jedoch die USA und ihre Verbündeten, die sich keinen Deut scherten um die irakischen Flüchtlinge. Das UNHCR sucht seit 4 Jahren verzweifelt Länder, die irakische Flüchtlinge aufnehmen, stößt aber fast überall auf Gleichgültigkeit oder größte Zurückhaltung.
I think it's a political question. I think the US and in Europe, they feel something went very wrong.
Nadim Huri glaubt, die USA und Europa stellten fest, dass hier wirklich viel schief laufe. Die Amerikaner, die das Desaster angerichtet hätten, schauten aber gar nicht zurück, als ob es sie nichts angehe. Und die Europäer wiederholten, die Irak-Invasion sei sowieso nicht ihre Sache. Und außerdem sei da eine anti-islamische Haltung. Flüchtlinge aus dem Nahen Osten wolle niemand in Europa, niemand im Westen.
Irakische Flüchtlinge, das war das Dossier von unserer Nahost-Korrespondentin Irene Meyer. Und das war das Echo der Zeit vom Donnerstagabend. Verantwortlich war Monika Oetli. Für die Nachrichten Barbara Büttner, am Mikrofon war Hans Ineichen. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.